Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast Besser Hören zum Thema Hörgesundheit. Heute Jan mit unserem langjährigen Kollegen Thomas Hocke, der bei Cochlea in der Forschung tätig ist. Und er hat uns erzählt, woran er gerade forscht. Und wir sind auch mit ihm auf das Thema eingegangen, wann denn überhaupt ein CI in Frage kommt.
Er hat uns erzählt, wie sich das auch im Laufe der Jahre verändert hat. Das heißt, man ist gestartet mit einem relativ geringen Anspruch an den Hörerfolg in den frühen Jahren der Cochlea-Implantatversorgung. Und heute sieht das schon ganz anders aus. Da hat er uns durchgeführt, was Cochlea-Implantate heute leisten, wie die Erfolgsmessung stattfindet und dass sich auch die Indikation sehr viel verändert hat. Das heißt, heute ist es eine Lösung, die für sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen in Frage kommt als noch vor einigen Jahren. Und wie das Ganze zustande gekommen ist und wie aktuelle Forschungsergebnisse das unterstützen, da sind wir mit ihm eingetaucht.
Und neben diesem Thema und dieser schönen Zeitreise haben wir auch noch darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es mit Hörgeräten überhaupt gibt und was bedeutet eigentlich Lärmbelastung. Und natürlich hat Thomas uns auch mal wieder eine unserer Hörerfragen beantwortet, die man immer über podcast@cochlea.com bei uns einreichen kann. Und dann nehmen wir vielleicht auch Ihre Frage beim nächsten Mal mit auf.
Hören wir also rein.
Kurioserweise ist man erstmal in das Extrem gegangen, Leute, einseitig Ertaubte, mit einem CI zu versorgen, obwohl das Gegenohr noch ohrgesund war quasi. Und als das Eis brach, hat man gesagt, ja gut, dann können wir alles dazwischen auch uns näher angucken. Das war eine faszinierende Zeit. Mhm. Also die Motivation des Patienten ist eine der wichtigsten und zentralen Voraussetzungen. Das ist auch in den Leitlinien wiedergespielt. Das deckt sich alles mit dem Begriff ab, Therapie willig und fähig. Der Patient hat erwartungsgemäß vielleicht nicht ganz so eine gute Prognose und dann kann in der Nachsorge postoperativ wesentlich mehr Aufwand betrieben werden für die Leute, weil man das vorher schon weiß. Und allein dieses Verhalten, die Steuerung klinischer Ressourcen, hat dazu geführt, dass laut Studienlage sich insgesamt die Versorgungssituation verbessert hat.
Lieber Thomas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du hier bist. Du bist heute Morgen aus Magdeburg angereist.
Nee, ich bin Stadtrand-Berliner, aber gebürtiger Magdeburger.
Genau. Das heißt, dein Weg war gar nicht so lang hier ins Podcast-Studio nach Magdeburg. Du bist ein bisschen weiter von vielen Kollegen entfernt. Die meisten von uns sitzen ja in Hannover in der Zentrale. Du sitzt im Außen. Bist quasi Außendienstler, bist aber eigentlich gar kein Außendienstler, sondern bist im Bereich Forschung bei uns aktiv. Da tauchen wir gleich noch rein, aber vielleicht erzähl uns mal, wie du damals überhaupt zu Cochlea gefunden hast.
Ich bin gelernter Physiker, frühe 90er Jahre. Also da war Cochlea-Implantation in Deutschland schon ein Thema, aber erstmal nicht für mich. Hab dann mal als Student im zweiten Studienjahr ein Praktikum gemacht in einer medizinischen Fakultät in Magdeburg und habe da gesehen, dass es da ziemlich interessante Bereiche gibt und einer davon war halt eine physikalische Abteilung in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und ja, im Prinzip habe ich mich da nicht mehr wegbewegt, die folgenden 10-12 Jahre aus diesem Gebiet. Bin denn, als das CI-Programm in Magdeburg anfing, das muss so 92, 93 gewesen sein, da habe ich immer noch studiert, aber gleich nach dem Studium denn halbwegs in das CI-Programm in Magdeburg integriert worden, als Dienstleister quasi, als aus dem technischen Bereich. Forschung war damals noch nicht der Fokus, weil das alles sehr, sagen wir mal, schwer überschaubar war am Anfang. Und ja, zunehmend war das ein tagesfüllendes Programm, sich in der Nachsorge, Vordiagnostik, während der OPs zu betätigen und wurde halt immer mehr.
Ja.
Und zu Cochlea bin ich dann halt gekommen. Cochlea sucht permanent Leute, es ist eine stark wachsende Firma und irgendwann ergaben sich da Kontakte und Möglichkeiten. Und so bin ich dann Stadtrand Berliner mit Arbeitgeber in Hannover geworden.
Wann bist du zu Cochlea gekommen?
2007. Am 2. Januar.
Das heißt, du begleitest die Firma und die gesamte CI-Entwicklung schon relativ lange. Heute sieht das Ganze ja völlig anders aus als damals noch oder auch in deinen Anfangsjahren. Und wir wollen heute vor allem auch viel über das Thema CI-Indikation mit dir reden. Ab wann kommt ein CI eigentlich in Frage? Wie war das damals in den Jahren, als du angefangen hast? Für wen waren Cochlea-Implantate damals eigentlich gedacht?
Die ersten Patienten, die versorgt worden sind, waren beidseits vollständig ertaubte Erwachsene. Und wenn man sagt vollständig ertaubt, dann da ging wirklich nichts mehr. Also die konnten nicht mehr kommunizieren, Hörgeräte war ganz weit weg, also hat auch nichts mehr geholfen. Und leider waren das auch Patienten, die zum großen Teil über Dekaden nichts mehr gehört haben mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Insofern war das schon echt schwere Arbeit, die Patienten anzupassen, nachzusorgen. Und die Erfolgserlebnisse haben sich nicht von alleine eingestellt. Also wir sprechen da über einen Erfolg, wenn man mit Lippenlesen Unterstützung irgendwo mitkam in ruhiger Umgebung. Also wenn die Leute die Hälfte aller Vokale verstanden hat, dann war das schon ein Lauf. Also es war gut.
Ja, das heißt, das war auch die Erwartungshaltung dann an diese Art der Therapie.
Ja, also die Aufklärung war generell sehr konservativ. Also das lief zumindest am Anfang eher unter Heilversuch und viele meiner Kollegen damals, ich war halt ein junger Student oder sagen wir mal gerade ein Diplom in der Tasche, die Älteren, die waren einigermaßen skeptisch. Also O-Ton, Draht am Hörnerv, das klappt doch nie und es war schon nicht ganz unumstritten, diese Art der Versorgung.
Ja. In welchem Jahr bewegen wir uns da ungefähr, wo diese Aussagen gefallen sind?
92, 93, also ganz am Anfang. Da war schon eine Portion Skepsis, aber es gab auch die Optimisten, gerade aus dem medizinischen Bereich, die Operateure, die gesagt haben, hey, lass uns, trau dich.
Mhm.
Also die das dann sich angeeignet haben, diese Operationsmethoden. Natürlich mit starker Unterstützung aus Hannover, also MH Medizinische Hochschule Hannover. Wir haben das ja in Deutschland erstmalig flächendeckend, also 10, 15 Patienten im Jahr war so, glaube ich, die Größenordnung der Versorgung. Und das war die größte deutsche Einrichtung. Und die haben das dann vor Ort unterstützt, wenn andere Kliniken, damals die Universität Magdeburg, das einführen wollte, die Therapie.
Ja. Wann hat Magdeburg damit angefangen?
1992 muss das gewesen sein, da war vor kurzem eine 30-Jahr-Feier, vielleicht war es auch 93, bin mir nicht ganz sicher.
Ja, damals dann ungefähr schon so seit plus minus 10 Jahren CI-Versorgung in Deutschland vorhanden, auf diesem niedrigen Niveau wahrscheinlich.
Was ja, mit Mitte 84 fing Hannover an zu versorgen. Die ersten Berichte waren dann Ende der 80er, dass die ersten Publikationen rauskamen und das hat offensichtlich auch gerade nach dem Mauerfall jetzt für eine ostdeutsche Klinik wie Magdeburg, wo dann auch Zugriff auf diese neue Technologie da war, sicherlich die Leute ermutigt, das auch zu versuchen.
Und ab wann hat es sich dann gewandelt, dass auch andere Patienten für ein CI in Betracht gezogen wurden?
Wow, das ja schon 2, 3 Jahre später, dass man sagte, wir können jetzt auch Kinder versorgen. Das war erstmal eine operative Herausforderung, weil minimalinvasive Chirurgie ist ja eher eine Erfindung der letzten 20 Jahre. Also vor 20 Jahren habe ich das Wort zumindest das erste Mal gehört. Also damals war die Schnittführung großzügiger und es war auch eine Operation, die sich über mehrere Stunden hinzog. Und das limitiert halt den Zugang jetzt für Kinder. Und da waren die Altersgrenzen so bei, ich glaube, 3, 4, 5 Jahren. Und als die ersten positiven Ergebnisse bekannt wurden, in der Nachsorge der Kinder, ist man da zusehends mutiger geworden. Und dass man Kinder, sagen wir mal, im Lebensalter von 12 Monaten, 11, 10, sobald sie fähig sind, eine Operation durchzustehen, das ist so ein Prozess. Ich glaube, das ging vor 15 Jahren los. Und heute sagt man, gut, wenn wir es operieren können, kann es auch ein CI werden.
Und wann war das dann bei den erwachsenen Patienten, dass man gesagt hat, es muss nicht die vollständige Taubheit sein? War das auch ein Prozess, bis man sich da immer mehr, bis sich das verändert hat und man immer, ich sag mal, auch mutiger in dem Fall geworden ist?
Es war auf jeden Fall ein Prozess und ich würde sogar sagen, es war ein schleichender Prozess, weil wir reden da wirklich von 30 Jahren, also mindestens. Naja, das ist wirklich Lernen durch Erfahrung, auch durch positive Erfahrung. Und einer der wichtigsten Grundsätze in der Medizin ist ja, es soll erstmal keiner zu Schaden kommen durch eine Therapie. Und um das zu vermeiden, ist so eine natürliche Zurückhaltung geboten. Ja, so dass man sagt, das, was wir heute wissen, dass Patienten, die vor der Operation sehr gut noch hören oder Sprache vor allem noch ein bisschen was verstehen, die werden umso besser nach einer CI-Versorgung. Aber das wusste man damals nicht so, wie man es heute weiß. Also ja, je besser vorher, desto besser nachher. Ich würde sagen, der Prozess, also der beschleunigte sich etwa vor 10 oder 15 Jahren. So gefühlt, das ist, weil ich sage, es ist schleichend. Eine Klinik versorgt ein paar Patienten, guckt sich die an, publiziert darüber, dann lesen es die anderen, bis so ein Artikel oder eine Studie veröffentlicht wird. Wir reden da ja, ich führe die durch, ich plane die. Das geht durch einen Review-Prozess. Das sind alles Schritte, die ziehen sich über manchmal 2, 3, 4, 5 Jahre hin. Das braucht seine Zeit. Da muss es erstmal jemand lesen und dem folgen. Und dann findet da in der wissenschaftlichen Community oder im ärztlichen Bereich ein Dialog statt. Also auf Kongressen, über Zeitschriften oder auch in den Arbeitsgemeinschaften medizinisch-wissenschaftlicher Organisationen.
Du hast am Eingang erwähnt, dass in den ersten Jahren Erwachsene komplett Ertaubte, auf beiden Ohren komplett Richtig. Ertaubte für das CI in Frage kamen. Das hat sich ja auch geändert. Wann hat man angefangen, darüber nachzudenken, dass die Ohren getrennt betrachtet werden können? Und das ist heute, zumindest in Deutschland, sind wir in der Situation, dass wir einseitige Versorgung haben, beidseitige in allen Kombinationen, die denkbar sind.
Im Weißbuch zur CI-Versorgung, was so eine Art Leitfaden darstellt, oder noch spezifischer in den Leitlinien Cochlea-Implantatversorgung in Deutschland, steht das eigentlich schon eine Weile drin, dass jedes Ohr getrennt zu betrachten ist und zu evaluieren ist. Aber bis das gelebt wird in der Praxis, das dauert eine Weile. Also ich würde sagen, das fing auch erst vor 10, 15 Jahren an, dass man wirklich konsequent jedes Ohr einzeln evaluiert hat. Also der Knackpunkt war, als man einseitig ertaubte Patienten angefangen hat, mit einem Cochlea-Implantat zu versorgen. Das war eine ziemlich aufregende Zeit, auch für mich. Also das muss 2008, 2009 die ersten dass die Studien zu diesem Thema anfingen. Also da hat sich Cochlea auch sehr engagiert. Die ersten Publikationen sind, glaube ich, 2010, 2011 erschienen, also vor 14 Jahren etwa. Und es ist kurios, wenn man Patienten hatte mit asymmetrischem Gehör, ein Ohr wäre klar CI-indiziert aus heutiger Sicht. Damals hat man davon Abstand genommen, wenn das Hörgeräteohr noch relativ gut funktioniert hat, beziehungsweise wenn das Ohr gesund war. Also es gibt ja alle Zwischenstufen von Asymmetrie. Ja. Und kurioserweise ist man erstmal in das Extrem gegangen, Leute einseitig Ertaubte mit einem CI zu versorgen, obwohl das Gegenohr noch ohrgesund war quasi. Und als das Eis brach, hat man gesagt, ja gut, dann können wir alles dazwischen auch uns näher angucken. Das war eine faszinierende Zeit. Mhm. Also.
Wodurch kam das, dass man mit diesem Extrem angefangen hat? War das die Angst vor dem Fall, dass was schief gehen könnte? Dann ist vielleicht das eine Ohr noch komplett gesund. War es eine Art der Risikominimierung, warum man erst so eingestiegen ist, oder was für einen Hintergrund hatte das?
Ich glaube, Vorsicht. Niemand will irgendjemandem Schaden zufügen. Ich weiß, ich habe es vor ein paar Minuten schon mal gesagt, aber ich finde das wirklich faszinierend, dass erfahrene Kollegen in den Kliniken, das ist eines der ersten Analysen, die gefahren werden bei den Studien, hat sich irgendjemand verschlechtert, subjektiv, wohlbefindlich, objektiv, das heißt vom Sprachverstehen. Und das ist ja auch eine gute Sache, so an die Arbeit zu gehen. Und wenn man so aber rangeht, dann bedingt das auch, dass so eine disruptiven Prozesse wie diese Versorgung, das dauert eine Weile, bis sich das durchsetzt. Mhm. Und ich sag mal, ich war kein Betroffener im Sinne von Hörschädigung, aber ich war professionell betroffen. Und ich kann mich erinnern, dass ich auch schlaflose Nächte hatte, wenn wir mal eine Versorgung hatten, wo der Hörverlust noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also ich kann mich noch, da hatte ich wirklich Bauchschmerzen. Das war ein junges Mädchen, vielleicht 13, 14 Jahre alt, und die hatte auf einem Ohr noch so Hörrisse von 80 dB. Das ist so etwa sehr laute Sprache. Das kommt etwa hin. Heute würde ich drüber lachen, aber damals hat man das echt Sorgen gemacht, ob man das verantworten kann. Und das ist dieser der Medizin eigene, diese konservative Haltung, die ja auch gut und wichtig ist in dem Bereich. Ja. Aber wie gesagt, ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her.
Ja. Du hast eben das Weißbuch und die Leitlinien schon angesprochen. Das heißt, das sind die Dokumente, die dann quasi nachher festlegen, in welchen Fällen versorgt werden soll mit Cochlea-Implantaten. Die Forschung ist ja immer einen Schritt voraus und das ist dann so der Übergang in die Praxis. Vielleicht kannst du uns da mitnehmen, wie finden denn solche Ergebnisse oder auch Indikationsschwellen dann Einfluss in Weißbücher und Richtlinien und wann kommt das in der Praxis, in der Realität, in der Breite dann wirklich an?
Es sind Leitlinien und keine Gesetze. Das heißt, im medizinischen Bereich ist man gut beraten, sich an den Leitlinien zu orientieren. Aber es ermöglicht auch in Einzelfällen davon abzuweichen. Also es ist immer noch eine Entscheidung der behandelnden Ärztinnen und der beteiligten Patientin, welcher Weg beschritten wird. Das ist schon mal eine gute Sache. Die Leitlinien AWMF, Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachorganisation. Das ist ein interdisziplinäres Konstrukt. Und im Bereich Cochlea-Implantatversorgung ist das eine konsensbasierte Leitlinie. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die führenden Experten auf ihren Gebieten, das sind Chirurgen, Audiologen, also Ingenieure, Physiker, Techniker im erweiterten Sinne, Therapeuten und alle, ich habe garantiert eine Berufsgruppe vergessen, und alle beteiligten Berufsgruppen, die finden sich in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen zusammen, sichten die Literatur, reden über die Dinge und formulieren das dann aus. Wenn man in die aktuellen Leitlinien guckt, Oktober 2020 kam die, meines Wissens, die letzte Version raus. Es sind Unmengen von Literaturstellen dort erwähnt, also wissenschaftliche Studien, die dort aufgestellten Leitlinien quasi rechtfertigen und den Weg weisen. Es ist auch ein sehr strukturiertes Dokument, wo Empfehlungen ausgesprochen werden, was innerhalb der präoperativen Diagnostik passieren soll, was während der Operation geschehen sollte und in der postoperativen Nachsorge. Und ich sage, dieser schleichende Prozess, wenn jetzt zum Beispiel eine Studie zur einseitigen Ertaubung vor 15 Jahren stattfand, dann dauert das vielleicht mitunter 5 bis 10 Jahren, aber irgendwann findet man diese Studien inhaltlich in den Leitlinien wieder und sagt, okay, die haben die und die Ergebnisse, kann man in Erwägung ziehen, eine Cochlea-Implantatversorgung in solchen Fällen.
Ja.
Wird sich in diesen Leitlinien befassen sich die Leitlinien an sich, ich sag mal, nur mit dem Ohr, also wirklich mit dem Hörverlust oder auch noch weitergehend mit den Patienten, wann ein Patient an sich in Frage kommt für ein CI, also was er mitbringen muss, um dann wirklich auch einen Hörerfolg erzielen zu können?
Ist, ja, gute Frage, danke. Die sind sehr weit gefasst. Also das ist eine sehr ganzheitliche Betrachtungsweise. Indikationsstellung, ich bin vielleicht immer ein bisschen durch mein Fach geprägt, ja, Audiologie, Physik, das ist alles sehr technisch, oder Audiologie ist halt, es gibt ein paar Zahlen, die da rauskommen und dann hält man sich weitgehend dran, aber eine Indikationsstellung umfasst ja weit mehr. Also ich sag, der Patient, Patienten müssen therapiefähig und willig sein, das ist eine grundlegende Voraussetzung und es ist immer eine interdisziplinäre Entscheidung aller Beteiligten. Gerade bei Kindern, Jugendlichen spielt das eben auch eine ziemlich große Rolle. Ja, diese Betrachtung.
Du selber hast ja auch maßgeblich an nicht ganz unerheblichen Studien mitgewirkt, die am Ende auch sehr, sehr viel Einfluss auf diese Leitlinien gehabt haben. In Fachkreisen spricht man gerne von einem Papier, oder es ist eine ganze Reihe an Papieren, die unter dem Namen Hoppe-Hast-Hocke kursieren. Worum geht es da zentral in den Sachen, die ihr dort, also wer ist ihr? Vielleicht kannst du das kurz sagen, mit wem du daran zusammengearbeitet hast und um welche Fragestellungen haben sich diese Arbeiten gedreht? Und warum sind sie so essentiell für die Indikationsstellung heute?
Das sind Erlanger Kollegen. Also das ist der Leiter der dortigen Abteilung oder des CI-Zentrums, Professor Ulrich Hoppe und seine Kollegin Dr. Anast. Angefangen hat das eigentlich, dass wir festgestellt haben, als die Ergebnisse der Cochlea-Implantatversorgung recht vielversprechend waren, ist uns klar geworden, dass wir viel zu wenig über die Hörgeräteversorgung wissen als, sagen wir mal, wissenschaftlich tätige Audiologen. Es ist ja die Regelversorgung für Schwerhörigkeit, ja. Man hört schlecht, man geht zum Akustiker, bekommt ein Hörgerät. Dadurch, dass das aber sehr handwerklich aufgestellt ist, dieser Bereich, und in Deutschland halt auch entsprechend organisiert wird, findet der in den wissenschaftlich tätigen universitären Einrichtungen eher wenig Beachtung. Und da hatten wir einen ziemlich weißen Fleck, also zumindest ich. Und das war der Beginn, dass wir uns mit den Grenzen der Hörgeräteversorgung ernsthaft beschäftigen wollten, weil niemand möchte eine Cochlea-Implantatversorgung, wenn ein Hörgerät ausreicht. Ja, und da mehr über die Schwerhörigkeit an sich zu lernen, war wissenschaftlich ein sehr spannendes Thema. Und aufgrund der klinischen Relevanz waren wir eben umso mehr motiviert, uns damit zu beschäftigen. Und das zieht sich eigentlich schon, diese Art der Zusammenarbeit, auch schon 10, 12 Jahre hin.
Das heißt, eure Fragestellungen haben sich gedreht um, bis wohin reicht das Hörgerät aus? Ja. Ab wann muss es ein CI sein? Wo ist der Übergang? Oder was waren so eure Leitfragen?
Das trifft's ziemlich gut. Also wir haben das Thema Cochlea-Implantatversorgung zumindest am Anfang gar nicht so sehr in den Schwerpunkt, in den Mittelpunkt der Forschung gerückt, sondern uns ging es wirklich darum, mehr über die Schwerhörigkeit zu lernen. Ich finde es immer noch faszinierend, dass wir quasi 60 Jahre nach der Mondlandung, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht, ich weiß nicht genau, wann die war, dass wir immer noch so wenig über die Symptomatik oder die Ursachen und Auswirkungen der Schwerhörigkeit wissen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen durch meinen alten Chef in der HNO-Klinik geprägt. Es waren ja mehrere, deswegen hole ich da auch keinen in der Pfanne. Er sagte mal, Herr Orke, keine Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz. Das heißt, wenn früher vor Jahrzehnten Leute mit dem Hörgerät nicht mehr klargekommen sind, dann war das eben so. Man hatte keine therapeutische Alternative. CI kam zumindest damals auch nur für vollständig ertaubte Patienten in Betracht. Und deswegen ist unser Wissen über die Mechanismen, die da am Start sind bei so einer Schwerhörigkeit, noch nicht da, wo ich es gerne hätte, ehrlich gesagt. Und wenn man jetzt zu den aktuellen Kongressen fährt, wo es um solche Fragestellungen geht, also wir sind da immer noch in einer steilen Lernkurve befindlich. Hm. Also aktuelle Experimente über die, sagen wir mal, die langfristigen Auswirkungen von so einer Schwerhörigkeit, von Lärmbelastung, das sind Arbeiten, die sind noch keine 8 Jahre alt. Und im medizinischen Bereich ist das noch taufrisch sozusagen. Es dauert eine Weile, bis das rum ist. Man macht ja erstmal, wenn man ein Tierexperiment sieht, wenn die Belastung durch Lärm die und jene Ausmaße annimmt, dann werden die neuronalen Strukturen auf der und der Ebene geschädigt. Und bis man da versucht, ein Äquivalent im humanen Bereich zu finden, das zieht sich. Und deswegen ist das alles sehr zähflüssig. Also,
ja. Du hattest eingangs erwähnt, dass in den frühen Jahren der CI-Versorgung maximal ein Lippenlesen unterstützt werden konnte. Wie ist die Erwartungshaltung heute? Worüber sprechen wir heute, wenn wir über eine optimale Hörversorgung reden? Gerade auch bei der Fragestellung, was muss ein Hörgerät leisten? Was sollte ein CI leisten? Worauf wird da geachtet? Also wann sagt man, das möchte ich erreichen und jetzt habe ich diesen Erfolg erreicht?
Eigentlich spiegeln die Leitlinien das sehr gut wider. Also die Indikationen, irgendwann müssen wir mal auf den Punkt kommen. Die sagen, wenn das Hörgeräteverstehen 60% nicht erreicht, kann über eine CI-Versorgung nachgedacht werden. Damals war das so, wir waren ganz weit weg von offenem Sprachverstehen. Was meine ich damit? Der Proband, dessen Sprachverstehen gemessen werden soll, der kennt das Sprachmaterial nicht, deswegen ist es ein offenes Verstehen, der soll quasi gehörte Worte richtig wiedergeben. Und damals, es war in der Regel nicht messbar, niemand hat irgendwas verstanden. Das ist so, in Deutschland ist der berühmte Freiburger Einsilbertest sehr verbreitet. Der wird bei 65 Dezibel Schalldruckpegel angeboten, das ist etwas lautere Umgangssprache. Und damals die Patienten, die haben da nichts verstanden. Und heute, wenn die Leitlinien sagen, ab 60% kann ein Cochlea-Implantat in Erwägung gezogen werden, dann sieht man, wie sich die Erwartungshaltung verschiebt. Das heißt, wenn wir einen Patienten mit 50% Einsilberverstehen versorgt, natürlich erwartet der ein offenes, durchgehendes Sprachverstehen. Und glücklicherweise kommen wir dem auch immer sehr nah.
Das heißt, um das nochmal ein Stück zu verlangsamen, dieser Test, von dem du eben gesprochen hast, da geht es wirklich um Sprachverstehen, um Worte, um Zusammenhänge. Mhm. Und du hast eben die Lautstärke erwähnt. Das ist eine einheitliche Lautstärke. So sollen alle Tests durchgeführt werden.
Richtig.
Und wenn dort nicht mindestens 60% der Silben oder der Worte verstanden werden, dann sagt man, jetzt bewegen wir uns im Bereich einer Indikation für ein Cochlea-Implantat.
Das sind Leitlinien. Also das ist eine Orientierungshilfe für die beteiligten Fachleute.
Wer kann solche Messungen durchführen? Ist das sehr, sehr aufwendig? Oder wer kann sowas typischerweise alles machen?
Im Prinzip sollte jeder niedergelassene HNO-Arzt in der Lage sein, solche Messungen durchzuführen. Diese Messung wird aber mit anliegendem Hörgerät präoperativ zumindest durchgeführt. Und da ist es immer so eine Sache. Diese Messung beinhaltet die technische Kontrolle der Hörgeräte. Insofern würde ich mich vielleicht lieber an einen Akustiker wenden, der mir auch garantieren kann, dass die Technik in Ordnung ist. Oder eben im Idealfall an eine CI-versorgende Einrichtung. Die haben die Vordiagnostik komplett am Start. Die sind auch in der Lage, ein Hörgerät auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Ist es dem Hörverlust angemessen? Ja, das Ganze rundherum.
Na, weil die kleine Randnotiz zu diesem Test ist, bei optimal eingestelltem Hörgerät, richtig? Oh,
gut. Ja, richtig.
Du hast es gerade angesprochen, wer das eigentlich machen könnte oder sollte. Wir bekommen ja hier im Podcast auch immer Hörerfragen und eine Frage, die wir bekommen haben, ist von Walter 62. Der war nämlich eben beim Hörakustiker, der ihm gesagt hat, jetzt könnte es bald soweit sein, dass für Sie ein CI in Frage kommt. Ich habe das hier festgestellt und hat angefangen, seinen Kunden darüber aufzuklären. Dann ist er später bei seinem niedergelassenen HNO-Arzt gewesen und hat dort, wie er uns schildert, mehr oder weniger die Rückmeldung bekommen, nee, also das ist, bei Ihnen macht das überhaupt keinen Sinn. Kommt dir das bekannt vor? Warum ist das so?
Das kommt mir leider sehr bekannt vor. Ja, warum ist das so? Ich hatte es, glaube ich, mehrfach erwähnt, auch auf deine Nachfrage hin. Es ist ein Prozess und der ist mitunter sehr zähflüssig. Wie jeder in seinem Beruf durchläuft man eine Ausbildung, zumeist in jungen Jahren. Man bemüht sich, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und das gelingt mal mehr oder mal weniger gut. Also, soweit mir bekannt ist, sind eigentlich alle CI-versorgenden Kliniken sehr aktiv in der Aus- und Weiterbildung ihrer einweisenden HNO-Ärzte. Und da wären wir bei dem Fall. Und ja, man muss das leider vermuten, dass der Kollege dann vielleicht nicht ganz den aktuellen Wissensstand hat. Also ohne konkrete Zahlen ist das natürlich schwer zu handeln oder schwer zu beurteilen von Weitem.
Was würdest du dann Walter raten, nochmal eine Zweitmeinung einzuholen oder auf
Zweitmeinung? Ja, auf jeden Fall Zweitmeinung, ja.
Was vielleicht auch einige Hörer interessiert, wir hatten jetzt drüber gesprochen, wann ein CI in Frage kommt und du hast auch schon angerissen, was wir heutzutage erwarten, was dabei rauskommen sollte an Hörerfolg. Gibt es denn eine Möglichkeit im Vorfeld vor der OP oder genau vor der OP einfach schon zu sehen, was da bei rauskommen könnte bei dem einzelnen Patienten oder erfährt man das wirklich erst nach der OP?
Im Einzelfall lügt die Statistik immer, das ist klar, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir den Versorgungserfolg vorhersagen können auf einer Basis so von 95-96% Wahrscheinlichkeit. Also, dass man sagt, dein Ergebnis liegt mindestens auf der Höhe und mit einer etwas geringeren Wahrscheinlichkeit können wir das sogar noch präzisieren, das Versorgungsergebnis. Gerade die Erlanger Kollegen und mittlerweile auch Kollegen aus Freiburg, Frankfurt, Dresden, ich habe garantiert irgendjemanden vergessen, haben das in ihre Methodik implementiert, dass sozusagen auch ab Operation im nachfolgenden Therapieverlauf sich an dieser präoperativ erhobenen Prognose orientiert wird. Und wenn alle wissen, alle Beteiligten der Fachgruppen, wohin die Reise gehen kann, dann geht sie da auch hin. Das ist quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, die da am Start ist. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das, es ist, man muss aber auch dazu sagen, es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel nicht erreicht wird in Größenordnung von, ich glaube, 1, 2, 3%. Aber dazu muss ich sagen, diese Prognose bezog sich in ihrer Entwicklung und wissenschaftlichen Darstellung immer auf einen Zeitraum von 6 Monaten postoperativ. Und es kann schon sein, dass der Prozess mal über 1 oder 2 Jahre, wenn es sehr zäh läuft, hinzieht. Aber die Ursachen, die dazu beitragen, dass der Prozess etwas langsamer verläuft, die sind gut fassbar. Also in der klinischen Routine.
Und am Ende gehört natürlich zum Hörerfolg oder was am Ende bei rauskommt, ja natürlich auch immer der Faktor Patient selber, richtig, was er mitbringt, auch an Motivation und Eigeninitiative nach der OP dann das Hören wieder zu trainieren.
Ja, also die Motivation des Patienten ist eine der wichtigsten und zentralen Voraussetzungen, ist auch in den Leitlinien wiedergespielt. Das deckt sich alles mit dem Begriff ab, Therapie willig und fähig. Ja, also diese ganze Nachsorge auf sich zu nehmen. Wobei, je besser der, sagen wir mal, audiologische Zustand des Patienten vor der Operation, desto leichter und verläuft auch die postoperative Rehabilitation. Es ist manchmal faszinierend. Also manche Patienten haben offenes Sprachverstehen schon nach wenigen Tagen. Aber ich weiß nicht, ob das in unserem Podcast gehört, weil das die Erwartungen, die heute schon extrem hoch sind, vielleicht noch weiter nach oben treibt. Es gibt auch Patienten, wo sich das ein bisschen länger hinzieht. So fair muss man sein.
Hm. Du hast eben über die Prognose des Hörerfolgs gesprochen und da haben sich ja auch viele eurer Studien dann drum gedreht. Das heißt nicht nur um die Indikation, sondern ihr habt eben diese Voraussagekraft erarbeitet und wissenschaftlich belegt. Was heißt das genau? Also es geht ja darum, um die Frage, würde ich mit einem Hörgerät noch so gut hören können oder wie sieht der Vergleich aus, wenn ich mich stattdessen mit einem CI versorge und das wird dann nachher miteinander verglichen, der Hörerfolg? Also die Frage, habe ich mich versorgen lassen, ja, nein, und habe ich dann ein besseres Ergebnis erreicht, als wenn ich das nicht getan hätte? Also so ungefähr ist ja die Fragestellung, die ihr versucht zu beantworten.
Das trifft ziemlich gut. Also was ich mit dem Hörgerät verstehe, das weiß ich am gleichen Tag, jetzt, sofort, in einer Stunde Nachmessung. Und die Prognose mit dem Cochlea-Implantat, die basiert zwar auf präoperativen Messungen, aber was wir eben haben, ist dieses je besser vorher, desto besser nachher. Also die Studien, die mir jetzt bekannt sind aus jüngerer Zeit, wir haben keine signifikanten Verschlechterungen beobachtet des Hörvermögens bei den Patienten, was eingangs erwähnt, also man soll den Leuten nicht schaden, zum Zeitpunkt 6 Monate. Das ist eine große Nachricht und es sind immer so typische Verhältnisse. 90-95% haben sich signifikant verbessert. Manchmal sind es 85 und es ist schwer planbar. Also oder im Einzelfall, aber die, ich sag mal, 95% Chance auf Heilung ist das falsche Wort, auf Verbesserung des Hörvermögens ist für den medizinischen Bereich eine sensationelle Quote.
Ja.
Also und zur Planbarkeit oder Prognose. Der Vorteil ist natürlich auch, dass die beteiligten Einrichtungen und Kliniken mit ihren Ressourcen entsprechend umgehen können. Also, dass sie sagen, gut, der Patient hat erwartungsgemäß vielleicht nicht ganz so eine gute Prognose und dann kann in der Nachsorge postoperativ wesentlich mehr Aufwand betrieben werden für die Leute, weil man das vorher schon weiß. Und allein dieses Verhalten, die Steuerung klinischer Ressourcen, hat dazu geführt, dass laut Studienlage sich insgesamt die Versorgungssituation verbessert hat. Also einfach, weil alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben und entsprechend auch die Therapieverläufe anpassen können und Schwerpunkte setzen.
Ja. Hörgeräte werden ja auch immer besser. Diese Technologie entwickelt sich auch weiter. Mhm. Sie werden mitunter deutlich stärker, diese Hörgeräte. Es gibt eine ganze Kategorie, wo man von High-Power-Hörgeräten auch spricht. Was ist die Schwierigkeit mit diesen Hörgeräten oder auch der Einstellung der Hörgeräte in diesem Grenzbereich? Weil eigentlich müsste man sagen, die bringen ja so viel Power mit da, die holen da noch was raus für den Hörgeschädigten.
Zur Beantwortung, die Frage ist gut und richtig, aber ich muss ein bisschen weiter ausholen. Grob, es gibt verschiedene Modelle, wie man Hörverlust beschreibt. Eines dieser Modelle, was sehr handhabbar ist und vielleicht einigermaßen leicht nachzuvollziehen, sagt, jeder Hörverlust besteht aus einer, sagen wir mal, Abschwächungskomponente, was damit gemeint ist, ich habe einen Hörverlust, also wird erstmal alles leiser, es wird abgeschwächt. Aber es gibt da zusätzlich noch eine Verzerrungskomponente. Und was die Entwickler dieses Modells damit meinen, ist, dass ein Hörverlust immer einhergeht mit einer Verschlechterung von Frequenzunterscheidung, von zeitlicher Auflösung und der nachfolgenden Prozesse, was sich schon auf Ebene Hörnerv bis Hirnstamm abspielen kann. Und diese Verzerrungskomponente kann ein Hörgerät grundsätzlich nicht ausgleichen. Das heißt, nur das Lauterstellen und noch mehr Leistung hilft relativ wenig. Ich weiß nicht, habt ihr hörgeschädigt in der Familie oder so ein bisschen? Das, was man, ja, was hast du gesagt? Oh, nicht so laut, das ist ein Klassiker, was vielleicht viele kennen. Also, oder diese Tatsache, dass Patienten beschreiben, ich höre was, aber ich verstehe es nicht mehr. Das drückt sich alles in dieser Verzerrungskomponente aus. Und das war auch Bestandteil der vor einigen Minuten erwähnten Forschung mit Erlangen, dass wir uns dem annähern können, diesem Phänomen. Wie können wir diese Verzerrungskomponente messbar machen? Gibt es Wege, sagen wir mal, mit Hörgeräten das zu therapieren oder ist wann oder in generell ist denn nur ein Cochlea-Implantat in der Lage, darüber wegzuhelfen, über diesen Verlust an Frequenzauflösung, an zeitlichen Auflösungsvermögen? Also vielleicht, um das mal abzurunden, lauter ist nicht immer besser. Also es hilft, das Hörgerät hatte nie eine Chance in bestimmten Fällen. Und um das vielleicht nochmal zu illustrieren, wie sich das auf so einen schleichenden Prozess von Veränderungen der Indikation auswirkt, allein die Tatsache, dass man was hört, es aber nicht versteht, ist so, hat die Leitlinien in den letzten Jahren schon beeinflusst, dass zum Beispiel in Deutschland, das ist meines Wissens das einzige Land weltweit, was nicht nach dem Hörvermögen an sich der Patienten fragt. Und wenn ich Hören sage, dann meine ich die Reaktion auf Töne, was man so allgemein mit Schwellenaudiometrie bezeichnet. Also die Patienten werden das kennen. Man hört einen Piepton und soll sagen, habe ich gehört, habe ich nicht gehört. Das gibt uns die Hörschwelle. Und in den Leitlinien aktuell in Deutschland findet sich kein Hinweis auf diese Hörschwelle. Es geht bei der Therapie der Schwierigkeit ganz zentral um das Sprachverstehen, also um die Funktion. Und das ermöglicht uns Patienten, die noch relativ gut hören, aber nichts mehr verstehen, zu versorgen. Und wir haben ja manchmal in Deutschland so ein schlechtes Klima, so alle haben schlechte Laune und alles geht im Bach runter. Und also zumindest für meinen Fachbereich kann ich sagen, wir sind im Land der Reichen und Schönen. Also man hat nirgendwo so tolle Möglichkeiten, Schwierigkeit zu versorgen, wie bei uns. Ich kann sein, dass Skandinavien, Schweiz, ein paar Benelux-Staaten so, dass da ähnliche Entwicklungen stattfinden, aber nicht so offen wie bei uns. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Errungenschaft, wo man sich im Nachgang bei den beteiligten Fachleuten noch bedanken muss.
Hm.
Das heißt dann jetzt auch nochmal für, um nochmal zurückzugehen auf den Punkt, den du genannt hattest mit der Verzerrung für Patienten oder für den Hörgeschädigten, dass das Problem ist, dass er nicht nur unter Umständen eben schlecht versteht, also nicht nur vielleicht ganz gut hört, aber schlecht versteht, sondern dass es auch wirklich unangenehm ist, das Hörgerät zu tragen. Das
richtig.
Wirklich vielleicht auch dazu führen kann, dass man das Hörgerät dann eher sagt, ach, das trage ich lieber nicht, wo man dann ja in die Schleife kommt, dass die Patienten gar nicht hören, und das ist ja eigentlich das Schlechteste, was passieren kann.
Ja, das ist ein Klassiker. Also diese geflügelten Sätze, so von wegen jedes zweite, dritte, vierte, fünfte Hörgerät landet in der Schublade. Also es gibt keine verlässlichen Zahlen dazu, aber ich kann aus meinem privaten Umfeld das auch bestätigen. Also wahrscheinlich jeder. Ja, das ist ein Punkt. Es gibt da auch eine Messung für. Wir beschäftigen uns aktuell auch mit diesen Punkten. Der Fachbegriff dafür in den Fragebögen heißt Aversion. Also ist das ein deutsches Wort? Aversiveness? Ja. Also der Unwille, mit dem man sich akustischen Signalen aussetzt. Und es gibt diese alte Weisheit aus der Hörgeräteversorgung. Ein Hörgerät, was keine Aversion auslöst, hilft auch nicht. Also das wissen wir. Das geht Hand in Hand. Wenn man kein Hörgerät trägt, fühlt man sich wohl, subjektiv wohlbefindlich, man versteht nichts, aber es nervt auch nichts. In dem Moment, wo man das Hörgerät reinpackt, ist es Arbeit, das ist Stress, der lässt sich auch stoffwechselorientiert nachweisen, also Puls steigt und so weiter. Also es ist sehr unangenehm, aber das ist der Preis, den wir zahlen müssen dafür, dass wir wieder hören. Und es scheint so zu sein, dass nach einer Cochlea-Implantatversorgung, das sind sehr frühe Ergebnisse und ich will mich da auch nicht zu sehr festlegen, aber es gibt schon einen Trend, dass man das beim Cochlea-Implantat nicht ganz so hat, diesen Stress. Aber ja, also ist ein wichtiger Punkt.
Also vereinfacht könnte man sagen, das Hörgerät kann man sogar noch lauter stellen und müsste es lauter stellen, damit es perfekt funktioniert. Aber man erreicht relativ schnell eine Schmerzgrenze beim Patienten.
Ja, also ja, geht Hand in Hand. Also erstens, lauter ist nicht immer besser. Also man versteht nicht besser aufgrund der Verzerrungskomponente der Schwerhörigkeit. Und die Aversion nimmt natürlich extrem zu. Es gibt kaum verlässliche Daten im Feld, sag ich mal, wie das bei praktisch niedergelassenen Tätigen-Akustikern ist. Also das ist mir nicht bekannt. Was wir aber aus unseren Studien wissen, dass Hörgeräte häufig so eingestellt werden, dass sie getragen werden können. Also dass sie als angenehm empfunden werden von den Nutzern. Aber nicht so, dass das Sprachverstehen optimal wäre. Also die bleiben da quasi auch noch unter ihren Möglichkeiten. Aber okay, ich kann gut daherreden, ich muss es ja nicht aushalten. Mir ist schon vollkommen klar, dass wenn man mit einem Hörgerät in einen übervollen Supermarkt geht, dass das echt ein bisschen viel wird. Ja.
Gleichzeitig gibt es sicherlich auch eine Erwartungshaltung an Hörgeräte, was Hörgeräte idealerweise leisten sollten. Wir haben eben darüber gesprochen, was ein CI leisten sollte im Ergebnis, wenn es optimal funktioniert. Auch Hörgeräte sind eine teure Technologie, die auch von den Krankenkassen zumindest zu einem Großteil bezahlt werden. Das heißt, auch da wird man doch sicherlich formuliert haben, was man gerne erreichen möchte mit einem Hörgerät, oder?
Ja, das hat man in der Tat. Das ist auch schon eine Weile her und ich sag's mal frei raus, ich bin damit nicht einverstanden aus fachlicher Sicht. Nun darf man die Kollegen, die das damals ausformuliert haben, nicht pauschal verurteilen. Damals, als das entstanden ist, diese Mindestanforderung an Hörgeräte, das heißt zum Beispiel, dass es gibt eine Messgröße in der Audiologie, das nennt sich das maximale Einsilberverstehen. Man führt also einen Sprachtest durch mit einsilbigen Worten, Baum, Haus, Tor und so weiter und erhöht bei diesem Sprachtest die Lautstärke bis kurz unter die Schmerzgrenze oder um es netter zu sagen, bis zur Unbehaglichkeitsschwelle, aber es ist einfach nur ein schöneres Wort dafür. Und von Hörgeräten wird in der Regel gefordert, dass sie sich diesem Score, also diesem prozentualen Wert fürs Sprachverstehen, möglichst weit annähern. Es ist nicht ganz nachvollziehbar aus heutiger Sicht, auf welchen Daten diese Forderung beruht. Die Motivation ist aber klar, man wollte ein Instrument haben, mit dem man eine Qualitätskontrolle der Hörgeräteversorgung auf den Weg bringt. Und das maximale Einsilberverstehen, das kann man ja messen unter Kopfhörern, auch wenn das mitunter sehr unangenehm ist, aber man sagt, okay, das ist ein Wert, da wollen wir hin. Ja, eine feste Größe. Dieser Wert wird aber mit Hörgeräten in der Regel nur zur Hälfte umgesetzt. Also wenn quasi in einem für den Patienten sehr unangenehmen Setting da zum Beispiel 80% rauskommen, dann sagen die jüngeren Studien zu dem Thema, dass das mit dem Hörgerät nur zur Hälfte erreicht wird. Also landen wir bei 40%. Für ein Cochlea-Implantat ist das Faszinierende, dass dieser magische Wert, nenne ich es mal, mit 96%iger Wahrscheinlichkeit erreicht oder übertroffen wird. Und das ist natürlich eine, ja, wie nennt man sowas? Klippe, Kreuzung, Weiche. Also man hat eine ganz klar fassbare Zahl, anhand der man präoperativ entscheiden kann, welchen Weg man beschreiten möchte. Ich will aber nicht verschweigen, also Cochlea-Implantation ist immer noch ein größerer medizinischer Eingriff, der eine Operation bedingt. Und ein Hörgerät, das tut erstmal nicht weh und ich kann es auch in einer Schublade liegen lassen, wenn es mir nicht passt. Also ein CI ist immer eine Sache, da kommt man nicht wieder raus, wenn man sich einmal dafür entschieden hat. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob der Ordinarius damit eigentlich zitiert werden möchte. Anfang der 90er hatte ich mal einen Kurs, da ging es so allgemein um Schwerhörigkeit und da ging es auch um CI. Das war damals noch so eine, ja, ein bisschen eine exotische Behandlungsform. Und er sagte ganz klar, liebe Teilnehmer oder weiß nicht, wie er uns genannt hat, Cochlea-Implantation ist Körperverletzung. Und was er damit machen, sagen wollte, ist nicht, dass es Körperverletzung ist, sondern dass man die Sache sehr respektvoll angehen sollte. Er hat es ein bisschen rhetorisch überspitzt. Also es war ein Professor, der selbst viel implantiert hat in der Klinik und eigentlich sehr positiv dieser Therapieform gegenüber aufgestellt war. Aber er wollte die Sinne der jungen Akademiker, zu denen ich damals gehört habe, ein bisschen schärfen, dass man das mit der gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung macht. Aber eben diese Entscheidungshilfe von dem erwähnten maximalen Einsilberverstehen, was eine Tinemessung ist bei niedergelassenen HNO-Ärzten, bei Akustikern, ist wirklich eine tolle Unterstützung, dass wir das da so rausgefunden haben vor, war es auch schon wieder 10 Jahre her, wie die Zeit vergeht.
Ja. Also man kann heutzutage schon wirklich beeindruckende Ergebnisse mit einem Cochlea-Implantat erwarten und auch Hörgeräte natürlich, wenn sie noch helfen, sind auch eine gute Lösung.
Ja.
Dennoch gibt es ja viele Betroffenen, die einfach auch noch mit einer CI-Operation hadern oder auch vielleicht, wie wir gesagt haben, ja schon mit Hörgeräten hadern und sie lieber in die Schublade legen, weil es einfach unangenehm ist. Gibt es denn Studien oder wissenschaftliche Belege, die wir diesen Patienten nennen können, warum es trotzdem wichtig ist, sich mit dem Thema Hören zu befassen, die Hörgeräte aus der Schublade rauszuholen oder vielleicht doch sich weiter über eine CI-Operation zu informieren? Also was gibt es für Auswirkungen, wenn ich das eben nicht tue, wenn ich mich nicht um mein Hören kümmere?
Hörgeräte nicht zu tragen ist die schlechteste Option, also gar nichts zu tun. Wir wissen auch aufgrund der Erfahrungen, die wir mit einer Cochlea-Implantatversorgung vor 30 Jahren gemacht haben, je länger die Phase der unversorgten Schwerhörigkeit ist, also ich bin schwerhörig, trage kein Hörgerät, desto schlechter wird meine Prognose. Also das wurde, glaube ich, vor 2 Jahren publiziert, dass wir das sozusagen statistisch valide festnageln konnten, diese Beantwortung der Frage, dass die Dauer der Ertaubung dem Erfolg abträglich ist, das weiß man schon eine ganze Weile. Aber dass es uns gelungen ist, das mit einer konkreten Prognose zu verheiraten, ist schon wissenschaftlich gesehen ein großer Erfolg gewesen. Also Hörgeräte helfen, egal unter welchen Bedingungen, das ist schon mal klar. Und ein CI kann bei bestimmten Voraussetzungen eben umso mehr helfen. Und die erwähnten Kriterien, die sind bekannt und publiziert. Und es ist aus dem Tierexperiment weiß man das schon sehr gut, dass wenn Tiere quasi künstlich ertaubt werden, dass die beteiligten neuronalen Strukturen degenerieren. Das ist, die Natur ist da ziemlich gemein zu uns. Wenn wir die Dinge nicht benutzen, werden die abgebaut. Und das sind Prozesse, die gehen mal schnell, mal im Einzelfall kann man das nicht vorhersagen. Mal ziehen sie sich Gott sei Dank ein bisschen hin, diese Abbauprozesse, aber das ist wirklich eine Tragik in der Geschichte, dass je länger man mit der Versorgung wartet, desto schlechter wird das Ergebnis. Statistisch im Mittel, Einzelfälle können immer mal ein bisschen anders liegen, aber es ist wirklich, also ich will keine Panik verbreiten, also da ist jetzt nicht ein Countdown, der innerhalb von 24 Stunden abläuft. Ich rede jetzt über Jahre, also ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Das sind die Größenordnungen, wo greifbare, messbare Unterschiede sich zeigen bei den Patienten.
Aber letztlich ist es häufig ja auch so, dass der Hörverlust auch schleichend eintritt. Das heißt, man merkt es vielleicht am Anfang auch gar nicht. Man tut es auch ein bisschen ab. Mhm. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass jeder im Bekanntenkreis oder in der Familie vielleicht jemand hat, der erstmal abtut, dass er eine Hörschädigung hat. Es ist also wichtig, dass man möglichst früh damit anfängt, sich mit seinem Hören auch auseinanderzusetzen, mal zu prüfen, passt alles noch, weil man ja kleine Veränderungen auch meistens gar nicht so merkt. Und dann auch schon früh mit der Versorgung anzufangen. Das ist ja das, was du an sich damit sagen möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Also mit einer Hörgeräteversorgung, die Indikationen zur Hörgeräteversorgung oder wann die Krankenkassen die anfallenden Kosten übernehmen, das ist wirklich in dem Bereich, wo ich sage, die meisten Leute gehen zu spät zum Akustiker. Also andersrum formuliert, wenn ich als Individuum das merke, dass ich eine Hörschädigung habe und ich müsste langsam mal was zu tun, dann bin ich schon weit in dem Bereich, wo die Krankenkasse sagen, naja klar, bezahlen wir das. Also das ist generell, es liegt in der Natur der Sache vielleicht, dass Hörschädigung an sich immer so ein bisschen negativ belegt ist. Ja, wir kennen das alle aus Gesprächen, Hörgeräte sollen möglichst unsichtbar sein und klein und es ist irgendwie einem unangenehm, mit so einem Ding im Ohr rumzulaufen. Es wird grundsätzlich zu spät zur Hörgeräteversorgung in Deutschland übergegangen, das ist ein bisschen schade. Und ich komme nur aus dem Fachbereich und deswegen weiß ich, worauf ich zu achten habe, aber eigentlich ist das, ich bin jetzt über 50, schon kräftig drüber. Man merkt das im Alltag. Also diese Erschöpfung, wenn man in sagen wir mal, in lauten Situationen mit vielen Menschen sich orientieren muss. Ich will jetzt nicht immer sagen, in einer Kneipe, also da bin ich so offen auch nicht, aber in Gruppengesprächen, das zerrt an den Nerven und das merkt, glaube ich, jeder. Diese Abbauprozesse, zum Teil sind sie zivilisatorisch bedingt, also wir sind eine laute Gesellschaft. Das können wir in Studien schon nachweisen und das ist ein bisschen deprimierend schon im Alter von Mitte 20, 40 und ab der 4. Lebensdekade, 5., da setzt also noch so ein Nachbrenner ein. Also diese Verzerrungskomponente, die es uns schwerer macht, im Gespräch in lauter Umgebung zu verfolgen, die nimmt zu und ist ganz klar altersbedingt. Und eben wird durch eine Lärmschädigung noch befördert.
Ich wollte jetzt einhaken bei der Lärmbelastung, die du auch gerade schon erwähnt hattest. Ja. Du hattest auch Studien dazu erwähnt, die ihr auch gemacht habt. Was gilt denn schon als Lärmbelastung? Also ich habe jetzt vor meinem inneren Ohr, sage ich mal, vielleicht so ein Flugzeug, was jetzt neben mir startet. Sind es wirklich nur die lauten Geräusche, die als Lärmbelastung gelten?
Es fängt früher an, also um und... Oh Gott, es gibt DIN-Vorschriften dazu, aber habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß, wo steht. Gefühlt würde ich mal sagen, ab 80, 85, 90 dB sind wir schon im Bereich. Das muss man sich nicht antun. Also ich kann jedem empfehlen, sich in so einem Musikshop die passenden, also Instrumentenladen, die haben das alle am Start, Ohrstöpsel zu kaufen. Die haben eine super Filterfunktion. Die Musik klingt immer noch gut und kostet 10 € so ein Pärchen, glaube ich, oder manchmal noch ein bisschen weniger. Das ist wirklich segensreich, wenn man zu Konzerten geht als jüngerer Mensch. Ich habe es nicht gemacht. Das war vor meiner HNO-Laufbahn, aber...
Zur Einordnung, 80 dB, 85 dB, was kann ich mir darunter vorstellen?
Sehr, sehr laute Umgangssprache. Also es Brüllen geht lauter, aber so ein... Ist auch mal ein lautes Fußballstadion, da kommen schon über 100 dB zustande, 100, 110 dB. Und wenn man da so im Block steht, so, das ist nicht gesund.
Wenn ich als Lehrer oder in der Kita arbeite, das kommt mir jetzt in den Sinn, wenn du sagst, laute Sprache.
Ja, man kann nicht den ganzen Tag mit Stöpseln im Ohr rumlaufen und die Kinder schlafen hoffentlich auch mal, aber sag mal, wenn man vorab weiß, es wird laut, also Konzertbesuch, was wir alle gerne machen, oder an der Rennstrecke stehen, was immer Leute gerne machen in ihrer Freizeit. Ich kann das nur empfehlen, so ein bisschen Prävention zu betreiben. Leider, und das ist so typisch menschlich, in dem Moment, wo man sich solchen Situationen ausdenkt, macht Spaß, man genießt das und die Rechnung kommt halt 10, 20 Jahre später. Also wir Menschen sind für so eine schleichende Veränderung nicht besonders sensibel. Wir nehmen das kaum wahr und belehren kann man uns eigentlich auch nicht in der Masse. Also das zeigen die Daten, dass junge Leute im Schnitt 10 Jahre eher schwerhörig wären als unsere Eltern- oder Großelterngeneration. Mhm. Wir verlieren eine ganze Lebensdekade an, sagen wir mal, erträglichem Hören mittlerweile. Tendenz steigend. Mhm.
Wir haben heute mit dir ganz viel über eure Forschungsergebnisse gesprochen, die ihr bisher zutage gefördert habt. Was bewegt dein Forscherherz noch in Zukunft? Was würdest du gerne noch rauskriegen? Oder was glaubst du, welche großen Erkenntnisse ihr noch in den nächsten Jahren haben werdet in deinem Bereich?
Oh, wir haben noch eine ganze Menge auf dem Zettel. Also was uns wirklich spannend interessiert, sind so Umbauprozesse in der Hörbahn. Also es gibt faszinierende Ergebnisse, dass zum Beispiel wir hatten es eingangs sogar gesprochen, asymmetrisches Gehör oder so. Die Natur wollte das augenscheinlich nicht so, dass unsere Ohren unterschiedlich hören. Und da gibt es einige Auswirkungen, wenn bestimmte Grade der Asymmetrie überschritten werden. Also musste da auch, am meisten lernt man ja aus eigenen Fehlern, ja. Vor 30 Jahren, 20 Jahren habe ich immer gedacht, wow, das ist gut, wenn ein Mensch noch ein gut hörendes Ohr hat und das schlechtere Ohr so ein bisschen Support kriegt. Faszinierenderweise zeigen die Studien in eine ganz andere Richtung. Also, dass ein schlechtes Ohr, wenn das Gegenohr auch schlecht ist, besser funktioniert, als wenn es ein gutes Gegenohr hat. Also irgendwas passiert da in der hörbaren Umbauprozesse, wenn die zu asymmetrisch werden, die Ohren. Und das ist sehr faszinierend, sich aus so einer Art wissenschaftlichen Grundlagensicht damit zu beschäftigen. Das hat die klinische Relevanz davon, wäre vielleicht, Leute nehmen das ernst, auch wenn es nur ein Ohr betrifft, okay. Aber wissenschaftlich ist das total spannend. Ich freue mich auch auf, sagen wir mal, ja, es ist ein bisschen ein hässliches Wort, aber auf disruptive Prozesse in der CI-Versorgung im Sinne von den nächsten Technologiesprung, den wir vielleicht machen, dass wir mit der Codierungsstrategie, mit der Art und Weise, wie ein Implantat funktioniert, weiterkommen. Also das ist schon toll. Es gibt sicherlich Implantat oder die Entwicklung der CI-Technologie ist auch ein schleichender Prozess. Es sind unheimlich viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen müssen. Also viele Faktoren führen dazu, dass ein Cochlea-Implantat sehr gut funktionieren kann. Aber es gab in der Vergangenheit immer so alle 1-2 Jahrzehnte immer so einen kleinen Quantensprung, wo man gemerkt hat, selbst als jemand, der in der Klinik arbeitet, wow, das funktioniert jetzt viel besser als die Generation davor. Und das sind natürlich immer spannende Sachen und Möglichkeiten, die sich da auftun. Wir haben auch diagnostische Forschungsschwerpunkte, dass man sagt, wenn ein Patient ein Cochlea-Implantat hat, warum funktioniert das in Einzelfällen nicht? Es ist so ein Ingenieurswissenschaftler-Ding. Also das, was meinen Kopf oder mein Arbeiten ausfüllt, sind nicht die 98 Patienten, die richtig gut laufen, sondern das, was mich okkupiert, so im Denken, sind oft die 2-3 Patienten, die uns Probleme machen, wo es nicht so gut läuft. Und das kann schon so ein Forschungsprojekt ausfüllen. Und faszinierenderweise ist das auch, was ich sehr genieße, was meine, wie sagt man so schön, neudeutsch Peers in den Kliniken antreibt, weil wenn etwas von alleine läuft, eine Therapie, ja gut, der Patient kommt rein, geht wieder raus, geheilt, schön oder austherapiert. Aber das, was uns Arbeit macht und wissenschaftlich eine Herausforderung ist, sind eben die Fälle, die denn nicht so gut laufen. Und das macht auch sehr viel, es ist sehr motivierend, auch den Leuten zu dem bestmöglichen Hören zu verhelfen. Und da sind wir wirklich noch sehr viel am Lernen, was die diagnostischen Möglichkeiten angeht, erstmal zu wissen, warum geht's zum Teil nicht? Was kann man tun, um das doch in den Griff zu kriegen, zu verbessern und die angestrebten Therapieziele zu erreichen. Also das ist, ja, ich weiß nicht, schon eine spannende Geschichte.
Sehr, sehr spannend war auf jeden Fall unser heutiges Gespräch hier. Lieber Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit uns abgetaucht bist in die Wissenschaft, in eure Studienlage, auch in die Historie und uns da mitgenommen hast und uns diese durchaus sehr komplexen Zusammenhänge einfach erklärt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Danke euch.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.